Tapcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute haben wir einen ganz besonderen Podcast. Und zwar sind wir heute zu viert. Meine Gäste sind heute Michaela Hares, Jacqueline Körfer und Katja Kraus. Und es geht um das Buch für die Suchhundearbeit, Suchen, Finden, Zeigen. Und die drei Damen sind die Autorinnen dieses Buches. Und alle halten wir einmal das Buch in die Kamera. Vielen Dank, ihr drei, dass ihr dieses wertvolle Buch der Welt zur Verfügung gestellt habt und seid herzlich gegrüßt in dem Podcast.
Vielen Dank, Susanne, dass wir über dieses wundervolle Buch reden dürfen, weil wir sind auch ganz begeistert, was wir da geschrieben haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Ja, also ich finde es auch, es ist ein wunderbares Buch mit sehr schönen Bildern. Und jetzt werden wir uns ein bisschen über das Buch unterhalten. Und also mich interessiert so am Anfang, was hat euch denn motiviert, zu dritt dieses Buch zu verfassen? Also es kann ja nur zu dritt in dieser Gänze passieren. Aber was hat euch motiviert, dass ihr drei euch zusammentut und dieses Buch verfasst?
Also der Ursprung war eigentlich meine Idee, ein Bettwanzenspürhundebuch zu schreiben. Und das habe ich irgendwie schon ganz lange vorgehabt und habe auch schon einiges geschrieben gehabt. Und ja, wie das so manchmal ist, dann schreibt man und schreibt man und kommt doch nicht so richtig in die Pötte. Und dann hat die Katja mich irgendwann, weiß ich noch, abends angerufen und hat gesagt, hast du nicht Lust, dass wir mal zusammen ein Buch über Suchhundearbeit schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin schon dran, du kannst ja mitmachen, dann erweitern wir das so ein bisschen. Und dann hatten wir irgendwie die Idee, wir könnten ja noch jemand mit ins Boot holen und die Palette ein bisschen erweitern, weil ich als Fachfrau für Bettwanzen, Katja als Fachfrau für Schimmel und dann dachten wir an Jacqueline als Fachfrau für Rüffel, dass wir auch irgendeine Sparte haben, die draußen gesucht wird. Und ja, dann haben wir uns zu dritt zusammengetan und irgendwie ist das Ganze gewachsen dann und größer geworden.
Ja, man muss schon sagen, dass es ein Werk ist. Also es ist ganz schön schwer und es hat 350 Seiten. Da hat man ja schön was zu arbeiten, wenn man das denn umsetzen möchte. Von der Struktur her des Buches finde ich es total gut, dass ihr am Anfang so einen allgemeinen Teil habt, wo ihr die Leute mitnehmt und einführt und dann zu euren speziellen Gebieten kommt. Und also es sind so, dass ihr sagen würdet, man kann mit jedem Hund Suche aufbauen, sodass es dem Hund auch Spaß macht? Oder gibt es welche, da kann man sagen, vielleicht ist das nicht die Leidenschaft des Hundes und es macht keinen so großen Spaß?
Also ich habe selber einen Akita Inu und dem macht schon Spaß, wenn ich ihm vielleicht ein Schnitzel ins Gebüsch werfe. Aber ich sag mal, ihn wirklich dazu auszubilden, dass er jetzt den Schimmel an Wänden suchen sollte, würde wahrscheinlich gehen, aber wäre ein immenser Aufwand. Sagen wir es mal so. Also es wäre, ich glaube, kein Spaß für mich. Also vielleicht hätte er irgendwann mal Spaß dran, aber es ist nicht so in seinem Sinne, solche Sachen halt auf Dauer zu suchen. Also das gibt schon Hunde, denen das mehr Spaß macht und denen man das schneller antrainiert. Aber suchen als solches macht eigentlich jedem Hund Spaß. Also das ist, denke ich, ja, das, was wir so schon auch für uns festgestellt haben.
Würdest du beim Akita jetzt sagen, dass es so mit der Selbstständigkeit der Rasse zu tun hat? Also, dass du es auf die Rasse zurückführst oder mit dem speziellen Charakter deines Hundes?
Es ist schon, glaube ich, die Rasse, die nicht wirklich dafür gezüchtet wurde, so genau das zu machen, was so in meinem Sinne ist. Also er macht schon sehr viele Dinge, die in seinem Sinne sind. Und wenn es so ganz doll darum gehen soll, so sich in mich hineinzudenken, ja, was ich jetzt gerade so auch möchte, das ist nicht seine Stärke. Also das erste Mal, als ich ihm einen Dummy warf, um mal zu sehen, ob er überhaupt irgendwie eine Idee hat, ja, was man damit machen könnte. Da hat er nicht mal hinterher geguckt und als ich es dann geschafft habe, dass er den wirklich ein bisschen interessant fand, dann ist er mal hingelaufen, hat daneben gepinkelt und ist weitergelaufen. Also, weißt du, so, also er hat so nicht wie andere Hunde, die sich da doch um einiges stärker sofort für interessieren. Also deswegen, es wäre einfach mehr Aufwand. Also wie gesagt, man kann fast, also es ist nachher nur eine Trainingsfrage, aber ich, also mir wird es nicht, also das wäre nicht meine Erfüllung.
Okay. Jacqueline, Michaela, wie ist da eure Erfahrung? Was würdet ihr sagen?
Ich habe im Training mal, was jetzt die Akitas angeht, zwei Akitas gehabt, die auch in der Spurenbuche relativ gut waren. Aber ja, wie Katja auch sagt, man hat einen sehr viel höheren Trainingsaufwand als jetzt mit einem Hund, der einfach ein bisschen motivierter ist, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir im Buch geschrieben haben. Ich glaube, wir kommen eher an unsere Grenzen halt als an die Trainingsgrenzen als die des an die Grenzen des Hundes. Aber es gibt natürlich einfach Rassen, die sind motivierter als andere. Ja, ein Herdenschutzhund ist jetzt auch nicht der geborene Bettschwanzenspürhund vielleicht, aber es wird vielleicht den einen oder anderen dazu beigeben, der total viel Spaß hat. Wenn ich viel Energie da reinstecke, dass der Hund sowas lernt, dann wird er da funktionieren. Aber ja, da muss man dann wissen, was man will.
Ich denke eigentlich, dass es immer wieder von der Hundepersönlichkeit abhängt, egal welche Rasse es ist. Einfach, ich habe vier Lagottos und die sind total unterschiedlich. Der eine liebt suchen, der andere sagt, naja, wenn du es möchtest, mach ich's. Aber es ist wirklich, es ist von der Persönlichkeit abhängig.
Also ich kann mich noch gut daran erinnern, Michaela, wie du dich an der Godiva abgearbeitet hast. Ganz am
Stimmt.
Anfang. Sah nicht so aus, als hätte sie irgendeine Motivation zu suchen. Und das hat sich dann aber doch gewandelt. Also ich glaube, sie ist jetzt keine leidenschaftliche Sucherin, die da mit hoher Motivation auf der Wiese rumläuft. Aber von dem, dass sie wirklich gar nicht gesucht hat und überhaupt nicht motivierbar war, hat sie sich doch zum Suchen entschieden und macht das jetzt auch mit.
Und diese Erfahrung habe ich schon ganz oft gemacht, auch mit Kundenhunden, dass manche Hunde am Anfang sagen, was ist das Tier denn? Was, wie jetzt? Muss ich was tun für mein Spaß? Aber wenn sie mal merken, was es für einen Spaß macht, dann ist der Bann gebrochen und dann haben sie auch Spaß dran und dann suchen sie immer besser. Ja, und das ist dann auch wieder Trainersache, dass wir es schaffen, den Hund rauszukitzeln und zu sagen, hey, probier das mal aus. Du wirst Spaß dran haben. Ja, und ja, die Godiva war auch so ein Fall.
Ja, also ich kann das, ja.
Ich finde, man sieht es sehr gut, wenn Kinder mit Hunden irgendwas machen, weil die einfach so einen Spaß dran haben und so dranbleiben, dass du auch bei Hunden, wo du, also die mit ihren normalen erwachsenen Personen vielleicht wirklich keinen Spaß haben, sowas zu erarbeiten, aber mit den Kids zusammen sind da Sachen möglich, das ist unglaublich. Und da siehst du halt, dass es eigentlich dann doch nachher wieder nur Trainingsfrage und Zeitfrage ist, die du da auch reinsteckst.
Und wenn du da jetzt Kinder erwähnst, dann habe ich auch sowas, weißt du, von Freude.
Ja,
Also
die haben
Kinder
einfach.
sind auch, die haben so eine Freude und dann passiert was und dann sagen die, yeah, gut.
Und die bleiben auch
Und
einfach dran, weißt du? Die machen dann einfach auch 2 Stunden weiter, ja. Ich meine, und mit einer Energie genauso viel wie der junge Hund. Also von daher, ja, und dann klappt das auch. Also ich denke auch, also es ist am Ende ist es dann die Trainingsfrage.
ja. Gut, aber wahrscheinlich ist es schon so, dass sich manche Rassen einfach besser eignen für die Suche und für welche Suche. Vielleicht so am Anfang jetzt auch noch vom Podcast. Also in dem Buch geht es ja jetzt nicht drum, um sowas wie Mantrailing, also dass ihr darauf explizit eingeht oder ID-Tracking oder so, aber das könnte man übertragen, oder?
Klar, das ist ja, also ich meine,
Die
suchen ist
Suche ist ja
suchen
Suche.
und genau, und Nase einsetzen ist Nase einsetzen. Und wir haben uns jetzt so ein bisschen auf die Spürhundearbeit sozusagen konzentriert. wobei auch die Spurensuche ja manchmal als Beispiel auch erwähnt wird. Letztendlich ist es einfach eine andere Disziplin. Ja, bei dem, was wir im Buch geschrieben haben, sucht der Hund im Wind sich seinen Duft, und bei der Spurensuche sucht er sich halt den Duft auf der Spur. Aber letztendlich sind die Prinzipien ja alle die gleichen.
Ja, ich wollte es nur erwähnt haben, falls sich jemand überlegt, das Buch zu holen aufgrund des Podcasts, dass es jetzt hier wirklich um Spürhunde geht, die, wie man das aufbaut. Was ist denn so, also, also in der Suche geht es ja darum, dass man den Hund so frei wie möglich suchen lassen sollte und dass man so wenig wie Hilfen, also so wenig Hilfen wie möglich einbaut. Was würdet ihr denn sagen, ist die größte Herausforderung dabei? Also den Hund wirklich suchen zu lassen, wenn er das Konzept mal verstanden hat, dass man ihn wirklich suchen lässt.
Ja, aber das kann man ja auch eigentlich lernen. Also der Hundeführer sollte schon lernen, und der Hund sollte lernen, dass er nicht von seinem Hundeführer abhängig ist. In die Richtung geht das ja eher. Er muss ja dann hundeführerresistent sozusagen werden. Von daher weiß ich nicht, was die größte Herausforderung für den Menschen ist. Manchmal denke ich, dass punktgenaue Belohnung macht sehr viel aus.
Also
Dass
punktgenaue
das nicht immer
Belohnung
so.
machst du, kannst
Ja.
du ein Beispiel machen?
Ja, wenn der Hund, wenn man das Beobachten des Hundes, wenn er an der Geruchsstelle vorbeikommt, dann zuckt er zusammen oder der Kopf geht nach rechts, und dass er das schon wahrnimmt und dann sagt, oh, ich muss jetzt aufpassen, bin in Hab-Acht-Stellung, und dann eben auch reagiert, wenn die Nase genau an der Stelle ist, jedenfalls am Anfang vom Training. Nachher kann man ja auch eine längere Anzeige verlangen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen am Anfang die Schwierigkeit.
Also ich hab eigentlich immer das Gefühl, dass die größte Herausforderung für die Menschen ist, wirklich nachher die Sache dem Hund zu überlassen und wirklich an den Hund zu glauben, dass der das wirklich schafft und ihm halt nicht versteckte Hinweise zu geben und sei es nur in Gedanken oder so, weil selbst Gedanken steuern uns ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass es vielen schwer fällt, die Kontrolle echt abzugeben und zu sagen, du kriegst es hin. Und das macht dann dir auch noch mehr Spaß, wenn du das hinkriegst. Also mach mal. Das ist, glaube, also habe ich immer so das Gefühl, dass es für viele Hundehalter eine ganz, ganz neue Sache ist. Was ihnen auch irgendwann dann Spaß macht, wenn sie es dann wirklich mal zulassen.
Gibt es da so eine Hilfe für Hundehalter? Also, um diesen Punkt zu überwinden, dass man das kontrollieren möchte und eben doch nicht loslässt?
Naja, du musst einfach doppelblind arbeiten. Also dann spätestens hast du keine Chance mehr. Wenn du gar nicht weißt, dann fängst du an und sagst, na gut, jetzt mach mal, weil sonst finden wir den Dummy nicht mehr oder was auch immer da gesucht wird. Also ich denke, das ist die ja, beste Hilfe, die du denen geben kannst, oder wenigstens singleblind zu arbeiten. Also ja.
Und dann kommst du auch halt dahin, dass du ja die Fehlerquelle Mensch rauskriegst. Ja, das heißt, also ich glaube auch, eine Riesenherausforderung für uns ist, was ja auch mit den beiden Dingen, die Jacqueline und Katja erwähnt haben, zusammenhängt, dass wir so viele versteckte Hilfen einfach einbauen durch unsere Körpersprache und weil wir so oft wissen, wo es ist und es nicht und es uns nicht bewusst ist. Ja, ich glaube, es ist noch nicht mal das große Problem, dass wir viel so arbeiten, dass wir wissen, wo die Dinge versteckt sind, sondern dass wir uns nicht darüber bewusst sind, was wir da tun. Ja, das heißt, wenn ich weiß, wo die Proben versteckt sind, dann muss ich mir sehr genau darüber im Klaren sein, was ich tue und was ich dem Hund für Hilfen gebe oder auch nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dem Hund beibringen, dass er hundeführerresistent wird, dass er sein Ding macht, egal was ich tue. Ja, damit ich dann doppelblind arbeiten kann und meinem Hund vertrauen kann am Ende.
Vielleicht kurz mag eine von euch kurz erklären, was eine Blindsuche ist und eine Doppelblindsuche, falls da jemand nicht so sicher ist bei den Begriffen.
Doppelblind ist, dass ich wirklich nicht mehr weiß. Also da ist keiner dabei, der weiß, wo es jetzt wirklich zu finden ist, das, was da zu suchen war. Und wenn ich noch einen, also jemanden das für mich verstecken lasse, so dass ich es als Hundehalter nicht weiß, dann ist es Singleblind oder Singleblind oder die
Blind,
deutsche
einfach
auch
nur blind. Einfach
oder
nur
einfach
blind,
nur blind. Genau. So.
ja.
Aber wir haben das schön hinten im Buch drin nochmal
Genau.
extra aufgenommen, damit auch das mal genau nachschlagbar ist.
Und das finde ich auch immer wieder spannend, weil wenn ich eine blinde Suche mache, das heißt, da ist jemand, der mir die Probe versteckt und der ist dabei, steht hinter mir und versteckt mir die Proben und ist auch dabei, wenn mein Hund sucht und kann mir dann auch sagen, ob er richtig ist oder falsch oder den Hund selber, er kann den Hund belohnen oder mir sagen, richtig oder falsch. Dann ist das für mich ganz persönlich als Hundeführerin auch nochmal eine Herausforderung, weil der Mensch, der hinter mir steht und es weiß, könnte mich ja auch wieder beeinflussen. Und das habe ich bei der Spurensuche ganz extrem. Und da noch extremer wie bei der Spürhundearbeit, wenn der Hund relativ frei sucht. Und das muss ich auch noch mit einbeziehen, was ja versteckte Fehler von mir sind in Sachen Körpersprache, was ich dem Hund so näher bringe und rüberbringe. Und das
Also
habe ich bei der doppelblinde Suche halt nicht.
ich kenne das von der Rettungshundearbeit, wenn da die Prüfungen gelaufen wurden, dass sehr viele von den Hundeführern sich sehr an den Prüfern orientiert haben, weil da, wo der Prüfer nämlich nicht hingucken kann, ja, um die Ecke oder so, da wird schon keiner versteckt sein, weil dann würde er ja nicht sehen, wie der Hund den anzeigt. Und ich habe da nie was drauf gegeben, sondern habe einfach wirklich den Hund suchen lassen. Aber das hast du schon gut sehen können, wie viele wirklich immer wieder geschaut haben, oh, was machen die Prüfer gerade, wo gucken die jetzt hin, wo sind sie interessiert, wo sind sie nicht interessiert, wo kommen sie interessiert mit. Und das ist das, weil die Prüfer ja einfach wussten, wo es zu finden ist.
Und im Einsatz muss ich halt doppelblind arbeiten. Da ist keiner da, der mir helfen kann. Und deshalb muss der Hund es einfach lernen. Ja, dass er es ohne mich schafft. Sonst können wir keine Einsätze bestehen.
Genau, also das ist für Menschen, die jetzt gezielten Einsatz laufen wollen, mit dem Hund oder den Hund so weit ausbilden wollen, dass sie tatsächlich den Hund im Einsatz haben können. Ich meine, das ist ja auch das Ziel eures Buches, dass ihr sagt, ihr könnt mit euren Hunden sehr, sehr weit gehen in der Suche.
Und das ist
Ja,
aber
aber
alles
auch
klar. Ja.
selbst wenn ich meinen Hund nutzen will für mich, für zum Pilze suchen oder so, ist ja auch schon ein Einsatz.
Und
Ja.
es ist der Spaß bei der Sache. Also ich merke das schon, wenn die Hunde halt, wenn ich dem wirklich zutraue, dass er das findet und wenn der das dann wirklich alleine gefunden hat, was für ein Spaß das zum einen dem Hund nochmal mehr macht, ja, und vor allen Dingen auch dem Halter plötzlich, dass der wirklich mehr kann. Der kann ja wirklich das ganz alleine, der schafft das. Also das finde ich schon, das macht schon nochmal einen Unterschied.
Ja, und die Freude vom Halter, die überträgt sich dann auf den Hund und der Hund wächst. Das kann man richtig dann so sehen.
Auch eine Waage oder eine Wippe, wenn man es so sehen möchte. Also ich kann da
Freudenwippe.
nur, also die Godiva ist zum Beispiel ein Hund, die spielt nicht oder spielt, das ist ein bisschen auftrainiert, dass sie spielt, aber intrinsisch macht sie das eher nicht. Und deshalb apportiert sie auch nicht so sonderlich gerne. Also sie kann apportieren, aber wenn sie was gesucht hat, sie hat das gefunden, dann apportiert sie das total gerne. Also apportieren alleine ist nicht so ihr Ding, finde ich sehr, sehr schade. Aber eben gepaart mit der Suche ist das für sie eine sehr viel höhere. Also weil sie sich, glaube ich, einfach freut, ich hab's und jetzt bringe ich es dir.
Ja.
Ja. Also man sucht ja immer in einem Gebiet. Ich finde so diese Einteilung von Suchgebiet und sowas, für mich ist das so ein bisschen böhmisches Dorf und ich bin da sehr schlurig, sage ich jetzt mal, sag mal auf gut Badisch. was Einteilung von so einem Suchgebiet und auch den Aufbau angeht. Jetzt ist ja Schimmel eher drin, Bettwanzen ist auch eher drin, Trüffel sind draußen. Wie geht ihr denn daran, wenn ihr sagt, jetzt baue ich einen Hund auf, dass er auch wirklich ein bestimmtes Suchgebiet sucht und dass das dann auch größer werden kann? Wie geht ihr daran?
Bei der Trüffelsuche fange ich an, dass der Radius sehr, sehr klein ist, weil ich einfach vermeiden möchte, dass der Hund einfach nur losschießt, geradeaus erstmal ein paar Meter abläuft und dann zu suchen anfängt. Das heißt, ich lege ihm am Anfang wirklich sehr viele Verstecke ganz nah aus, dass er sagt, oh, ich muss die Nase sofort runternehmen und anfangen zu suchen und nicht erstmal losrennen. Und das ist mir bei der Suche draußen, so im offenen Feld oder im offenen Wald, sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie das so bei der Bettwanzensuche, aber spielt das auch wahrscheinlich eine Rolle und bei der Schimmelsuche.
Ja, bei der Bettwanzensuche ist es ja so, dass die Hunde eher, sage ich mal, so die Konzepte Ritzen lernen. Das heißt, sie lernen, einzelne Möbelstücke abzusuchen oder auch gezielt so Ritzen in Immobiliar oder ja in den Wänden. Das heißt, da suchen sie eher ganz gezielt da, wo ich sie hinschicke. Und ich muss mir total gut merken, wo habe ich sie schon hingeschickt und wo nicht. Das heißt, ich habe mein Zimmer eingeteilt in kleine Suchgebiete, in kleine Möbelstücksuchgebiete und Wandstücke. Und wenn ich jetzt mal nach draußen gehe, so was ja auch so viele Hundehalter total schön mit ihren Hunden machen können, ist die Verlorensuche, wo die Hunde nach verlorenen Sachen suchen. Da ist es ja eher so, dass die Hunde große Flächen absuchen, wenn irgendwo Schlüssel verloren ist. Da lasse ich tatsächlich die Hunde meistens erstmal ganz alleine suchen. Ja, das heißt, ich achte da erstmal gar nicht drauf, ob es immer vorne ist oder immer weit hinten ist, sondern eher darauf, dass es mal hier und mal da ist. So dass die Hunde schon auch im großen Radius suchen lernen, und auch eine Suchtaktik selber lernen. Aber ich als Mensch muss natürlich auch einen guten Überblick haben, wo der Hund schon gesucht hat und wo nicht. Und dafür muss ich mir in meinem Kopf je nach Fläche das Suchgebiet in kleine Gebiete einteilen,
Und es kommt ja auch
damit
drauf
ich weiß, wo er gesucht hat schon.
an. Ja, und es kommt ja auch darauf an, was du für einen Hund wieder hast. Also was für einen Radius der sowieso von sich aus schon mitbringt. Und also ich mache das schon ähnlich wie Michaela bei der Bettwanzensuche. Beim Schimmel ist es halt so, dass die eher die Übergänge von der Wand zum Boden auf jeden Fall absuchen. Und wenn ich das schon mal sehr gründlich gemacht habe, dann habe ich eigentlich auch schon ziemlich viel sozusagen von dem Zimmer abgesucht, weil das sind meistens die Stellen, wo sie dann den Geruch bekommen können.
Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, was ich für einen Geruch habe bei Jacquelines Trüffeln. Sollte der Hund ja eher einen Boden nah suchen, damit er auch gut die Trüffel im Boden findet. Bei der Verlorensuche rennt er eher mit hoher Nase und sucht sich den Duft im Wind. Da muss er die Nase nicht so weit unten haben. Und dann kann er auch einen größeren Radius laufen. Und bei den Trüffeln ist es praktischer, wenn er bei mir in der Nähe findet und ich nicht erst 100 Meter laufen muss und dann wieder 100 Meter in die andere Richtung.
Genau.
Ja, trainiert man das mit den Hunden, dass sie mit hoher Nase suchen oder dass sie die Nase eher am Boden behalten? Also bei Jacqueline ist es dann die Gegenstände oder der Geruch liegt drin relativ nahe beieinander, was dazu führt, dass der Hund die Nase schon unten behält. Aber wenn der Hund jetzt mit hoher Nase sucht, wenn ein verlorener Gegenstand in der Wiese irgendwo liegt, also trainiert man das mit den Hunden oder machen das Hunde von sich aus, dass sie sagen, das ist
Ich muss
für
mal
mich
gerade meine
praktischer?
Hunde raustun, weil sonst höre ich euch nicht mehr.
Also ich würde sagen, die Hunde machen das ziemlich von allein. Also die meisten Hunde suchen eher mit hoher Nase, wenn man
Das
draußen
stimmt.
im Wind sucht. Und wenn ich möchte, dass sie die Nase tief machen, dann muss ich das eher trainieren. Wenn ich sie einfach so laufen lasse, suchen sie sich den Duft im Wind und haben die Nase hoch. Und bei den verlorenen Gegenständen habe ich ja auch meistens einen Gegenstand auf einer großen Fläche, ein Schlüssel, ein Geldbeutel, ein Handschuh, eine Brille, was weiß ich. Und bei den Trüffeln habe ich viele Trüffel auf, wenn es gut läuft, viele Trüffel auf einem kleinen Gebiet oder gar keine. Und da muss ich den Hunden schon auch sagen, schon eher sagen, hey, haltet die Nase unten. Oder Jacqueline, was ist da deine Erfahrung?
Ja, also nachher entwickeln die Hunde auch eine Taktik für sich, wie sie das angehen. Aber ich wollte damit sagen, dass ich erstmal das Losstürmen abbremse ein bisschen, weil mir das einfach nichts bringt. Dann habe ich so viele Meter verloren und muss den Hunden hinterherlaufen, weil die dann nach 100 Meter erst anfangen, die Nase runterzunehmen. Das ist für mich als Mensch sehr unpraktisch. Nachher mit der Erfahrung der Hunde entwickeln die auch eine Taktik für sich, laufen im Kreis oder laufen Schlangenlinien, und dann kann man das auch besser beobachten. Und jede Trüffelsuche ist ja auch im Grunde genommen nochmal eine Feindsuche. Wenn ich eine Stelle entdecke, die mir verheißungsvoll aussieht, dann rufe ich meine Hunde und sag nochmal, guck mal bitte hier, kannst du hier was finden? Und dann nehmen sie auch wieder automatisch die Nase um.
Ich mache
Genau,
das.
das habe ich bei der Verlorensuche ja auch, so eine Feindsuche, dass ich mal den Hunden sage, guck mal bitte jetzt hier in diesem Gestrüpp oder in den genau.
Heidelbeeren oder wie auch immer. Und dann müssen sie auch gezielt die Nase da reinstecken und da suchen. Das muss ich aber dann trainieren.
Beim Schimmeln mache ich es halt häufig so, dass ich sie erstmal, wenn ich gar nicht weiß oder wenn auch der zuständige Bauingenieur oder so gar nicht weiß, wo irgendwas zu finden ist, dass ich sie einfach auch mal von der Tür aus loslaufen lasse und überhaupt mir mal angucke, ob sie irgendwas in die Nase bekommen. Und wenn da schon sie irgendwas in die Nase bekommen und am besten sogar anzeigen, umso besser. Und wenn nicht, dann gehe ich wirklich von der Tür aus ganz, also in Feinsuche wirklich mit ihnen geführt sozusagen nochmal die Wände ab.
Also, wie zeigen eure Hunde denn an? Welche Anzeigen baut ihr auf?
Also bei den Schimmelsuchhunden ist es, dass sie da hingucken, also dass sie möglichst dicht dran sind und da hingucken.
Meine
Ja,
Hunde
beim
zeigen die
Trüffel.
Bettwanzen an durch Nase dran, also den Geruch so orten und dann mit der Nase so nah an den Geruch wie möglich. Wobei viele auch so ein Sitzen oder Stehen und Starren trainieren. Aber meine zeigen mit Nase ran und Verharren an und bei der Verlorensuche zum Beispiel mit Apportieren.
Beim Trüffel ist es ein leichtes Scharren und dann ablegen und auch den Trüffel anschauen. Oder bei der Borkenkäfersuche ist es tatsächlich einfach nur sagen, das ist der Baum und das reicht mir ja. Da will ich gar nicht wissen, wo der einzelne Borkenkäfer sitzt. Ich muss einfach nur wissen, ist der Baum befallen oder nicht.
Jetzt habe ich mit der Godiva halt mit der Suche so ein bisschen rumgespielt. Nicht, dass sie das gut kann, aber ein bisschen rumgespielt habe ich. Und dann habe ich bei der Verlorensuche, hat sie apportiert oder da apportiert sie. Und dann habe ich Geld gesucht und dann sollte sie das mit der Nase anzeigen. Und dann habe ich festgestellt, das ist richtig, richtig schwierig, wenn ich dem Hund sagen möchte, mach da eine andere Anzeige. ja, was ist da eure Erfahrung dazu?
Es kommt, finde ich, sehr auf den Hund drauf an. Der eine Hund kann das total gut unterscheiden und hat da gar keine Herausforderung mit, da umzuschalten. Aber für manche ist das schon sehr schwierig. Ja, da gebe ich dir recht. Und dann muss man einfach noch mehr trainieren und mehr, ja, Belohnungsgeschichte auf die neue Anzeige bringen, weil wenn du jetzt schon ganz viel Apportieren geübt hast, mit ganz viel Spaß und Trainingsfleiß, gerade weil sie ja auch anfangs sagte, auch Apportieren ist nicht so meine Stärke, dann hast du das so trainiert mit so einer hohen Belohnungsgeschichte, dass sie sagt, jetzt ist Apportieren das Tollste und jetzt sagst du, jetzt will ich nicht mehr, dass du apportierst, jetzt bitte Nase dran. Dann musst du halt gucken, dass die Belohnungsgeschichte da genauso hoch ist. Ja, damit sie dann auch sagen kann, ich könnte das machen oder das und in ihrem Hirn überhaupt Zeit dafür hat zu sagen, ah, das muss ich so anzeigen und das muss ich so anzeigen, weil vielleicht hat sie jetzt einfach nur verknüpft, suchen heißt bringen. Und dann ist es eigentlich nur eine Fleißarbeit.
Ja, also und auch so diese, dass sie nicht in Frustration gehen. Also sie war dann ganz schnell
Ja,
frustriert, wenn das
ja,
eine eben nicht mehr belohnt wurde.
ja. ganz viel Anzeige.
Kleinschrittiges Training ist auch. Man kann es nie oft genug sagen, wie wichtig
Ja.
kleinschrittiges Training ist und wie
Ja.
Kleinschritte sein sollen, gibt der Hund vor.
Genau. Und ich finde es aber schon auch spannend. Also ich hatte auch mal so ein bisschen, ich dachte, ich suche dann auch mal. Alle Welt hat angefangen, Kong zu suchen. Meine Hunde konnten keinen Kong suchen. Dann dachte ich, oh, machst du auch mal Kong-Suche. Und alle Welt hat angefangen, Sitzen und Starren zu üben. Dachte ich, dann probierst du das mal aus mit dem Kong. Und ich habe geübt, klotz den Kong an, anstatt Nase dran zu machen. Und hat auch super funktioniert. Aber sobald ich es versteckt habe, sind die Hunde wieder in die alte Anzeige gekommen, genau wie bei dir. Ja, und ich habe es dann einfach so gelöst, dass ich gesagt habe, es ist mir wurscht egal. Ich habe keine Lust darauf, so viel Belohnungsgeschichte zu setzen, so viel Fleiß zu machen. Ich will den Kong nur benutzen für den Fall, dass ich mal keine Bettwanzen habe, dass ich trotzdem trainieren kann mit kleinen Gerüchen. Und dann ist es mir völlig wurscht, ob der das anklotzt oder die Nase dran macht. Ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, macht, was ihr wollt. Und bei der Verlorensuche ist es so, meine Hunde apportieren, wenn sie verlorene Sachen finden. Aber wenn sie ganz kleine Sachen finden, wie Ohrringe oder so, dann entscheiden sie sich dann auch schon mal nur mit der Nase anzuzeigen. Und das ist dann auch für mich okay. Wenn sie sagen, das ist mir zu klein zum Apportieren oder es ist so irgendwie vergraben oder in den Dreck eingetreten, dann zeigen sie es einfach so an und das ist für mich dann auch in Ordnung. Und das finde ich schon auch spannend, wie Hunde dann auch so selbstständig denken und ihre eigenen Strategien mit reinbringen.
Wenn die Konzepte verstanden haben, das finde ich ja sowieso immer total faszinierend, wie dann plötzlich diese eigenen Ideen da sind, die mal
Ja.
gut und mal nicht so gut sind. Ja, unterschiedliche Anzeige, habe ich dann gemerkt. Ist gar nicht so einfach. Was ich noch ein spannendes Thema finde, ist Leersuche. Wie gut muss denn ein Hund wirklich ausgebildet sein schon, damit ich ihn mal in eine Leersuche schicken kann?
Na, beim Schimmel ist es ja so, dass du häufig im Einsatzzimmer hast, die nicht befallen sind. Und wo der Hund halt reingeschickt wird und einmal durchgeht und sagt, nee, hier ist nichts. Das heißt, beim Schimmel ist es schon so, dass wenn du so weit bist, dass er eigentlich den Schimmel, ja, gut angezeigt hat, dass du einfach mal einen Raum vorwegnimmst, wo du nichts versteckt hast und er da durchgeht und du dann aber direkt in den nächsten Raum reingehst und er dann wieder zum Erfolg kommt. Also beim Schimmel machst du das schon relativ schnell. Wobei ich auch Gebäude begangen habe, wo es sehr, sehr viele Räume gab, wo es nicht interessant roch, und wo ich dann irgendwann dazu übergegangen bin, sie auch fürs nur fürs ordentliche Absuchen dann zu belohnen, weil ansonsten wäre einfach wahrscheinlich irgendwann entstanden, dass sie geschlust hätten, weil sie einfach, wenn du was weiß ich, 20 Räume abgehst und da ist nichts zu finden, ja, dass sie dann irgendwann sagen, so nach dem Motto, so jetzt wird aber langweilig, ja. Und dann habe ich schon gesagt, okay, du hast ja ordentlich gesucht, ich habe es gesehen und ich habe es gehört. Wenn sie mal, nee, hier auch nichts, ja, dann sage ich, ja, nicht so, wie wenn sie was gefunden haben, aber ich habe sie dafür dann auch irgendwann belohnt. Also von daher war das eigentlich, kam es eigentlich mit dem Tun und relativ schnell beim Schimmel.
Ich finde Leersuchen auch total wichtig und ich baue die auch ziemlich früh im Training ein, weil das Problem finde ich immer, wenn ich die Leersuchen erst zu spät einbaue und der Hund zu lange lernt, dass er immer was findet, dann kann er irgendwann kommt er damit nicht mehr klar, dass er nichts findet. Und dann gibt es Fehlanzeigen. Ja, weil er sagt, ich finde hier immer was. Also, ja, ich hatte heute noch eine Frage per E-Mail, auch wegen Leersuche. Und das fand ich auch total spannend. Deshalb habe ich da heute Mittag nochmal drüber nachgedacht auch. Ich glaube, viele Menschen vernachlässigen die Leersuche total, weil der Hund muss ja finden oder es kommt ihnen vielleicht gar nicht in den Kopf. Aber wenn wir Einsätze laufen, gerade bei den Bettwanzen, finde ich die meiste Zeit nichts. Oder Verlorensuche, je nachdem. Ja, da finde ich oft, aber ganz oft suche ich sehr lange, bis ich finde. Ja, weil das Gebiet einfach so groß ist. Und dann muss ich einfach Leersuchen auch von vornherein mit einbauen. Und ziemlich schnell. Also ich mache, sobald der Hund verstanden hat, ah, es geht um den Geruch, den suche ich und zeige den an, baue ich auch Leersuchen ein.
Das habe ich so noch gar nie bedacht. Das ist total interessant. Also, weil man orientiert sich tatsächlich mehr daran, der Hund soll ja den Geruch finden, er soll ja finden, er soll ja finden. Aber dass er ja auch lernen muss, relativ früh, dass er eben nicht findet, das ist total einleuchtend.
Aber das ist was Einsatzrelevantes. Und deswegen ist es ja für die, die es eigentlich aus Spaß und Sport machen, gar nicht so dringend wichtig. Es ist ja für die, die wirklich nachher irgendwelche Einsätze laufen wollen, da wird es dann tatsächlich wichtig.
Und das ist auch was, was zum Beispiel in der Rettungshundearbeit völlig unterschätzt wird. Weil im Einsatz, also bin ich vielleicht, weiß ich nicht, mit 10 Hunden unterwegs und wir suchen ein Riesengebiet ab, ist es eine Person vermisst. Wenn es großartig läuft, findet ein Hund und die anderen nicht. Und meistens findet keiner, weil die Person da nicht ist oder nicht mehr da ist oder keine Ahnung. Und dann verlange ich von meinen Hunden, dass sie den ganzen Tag oder die ganze Nacht suchen, ohne zu finden. Aber im Training habe ich noch nie 5 Stunden mit ihnen gesucht, ohne zu finden. Weil da wird ständig jemand versteckt. Ja, und ich finde, Leersuchen sind so unglaublich wichtig zu trainieren, wenn ich Einsätze laufen will. Ja, wenn ich einfach nur mache, um meinen Hund auf dem Spaziergang zu beschäftigen. Muss ich das nicht machen? Aber selbst dann finde ich es auch spannend, mit
Genau.
einzubauen.
Ja, beim Trüffel zum Beispiel, Jacqueline, finde ich es ein bisschen einleuchtender, dass da und da vielleicht keine Trüffel sind. Ja, aber baust du das auch sehr früh mit ein?
Ja, ich baue es auch sehr früh mit ein, weil eben Trüffel gibt es nicht immer. Das kann sein, dass wir tagelang durch den Wald laufen. Wir haben nicht einen einzigen Trüffel. Damit müssen die Hunde klarkommen. Und das ist einfach auch ein Lernprozess. Und es ist am Anfang, finde ich, immer spannend, wie Michaela gesagt hat, wie die Hunde darauf reagieren beim ersten Mal, wenn nichts da ist. Dann sieht man so unglaubliche Fragezeichen im Gesicht und was soll das? Aber beim dritten und vierten Mal haben die das eigentlich schon intus und verstehen genau, oh, es kann auch schon mal sein, dass nichts da ist. Und ich belohne auch bei einer längeren Suche, so wie Katja das gemacht hat, kriegen meine Hunde auch ein Okay oder gut gemacht und kriegen auch eine kleine Belohnung dafür. Oder ich lasse sie einfach mal sitzen und sie kriegen eine Belohnung dafür, aber dass die Motivation einfach offen bleibt und nicht so schnell verloren geht. Und das ist natürlich auch wieder von der Hundepersönlichkeit abhängig, wie lange man so einen Hund ohne Frust suchen lassen kann, bis er nichts findet oder wann muss ich ihn rausnehmen. Und das ist so ein kritischer Zeitpunkt, finde ich immer, wo der Trainer auch genau aufpassen muss, wie mache ich das, wie gehe ich die Sache an.
Da muss ich meinen Hund als Hundeführer auch gut kennen. Also immer
Richtig.
wieder beobachten und dann wirklich schauen, was hält er schon aus oder was hält er generell aus. Also da sind sie wirklich sehr unterschiedlich. Ich kenne es von etlichen Schimmelsuchern, die immer wieder, wenn jetzt leere Räume dabei waren, dass sie dann zum Schluss nochmal irgendwo irgendwas verstecken oder so, um dass der Hund zumindest ganz zum Abschluss dann doch nochmal irgendwo was findet. Ich bin felsenfest, also ich habe es nie gemacht, von daher bin ich felsenfest der Überzeugung, es braucht man nicht. Aber es ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Wird also auch gemacht, dass man dann halt, wenn man sagt, okay, jetzt hat der, weiß ich nicht, das ganze Haus abgesucht und nichts gefunden, dass man einfach selber sagt, okay, ich gehe in den Raum nochmal rein und leg da was hin, damit er doch nochmal fündig wird.
Also du hast jetzt gerade gesagt, man muss seinen Hund sehr, sehr gut kennen, was ja so zu diesem Themenbereich Teamwork gehört. Und schlussendlich ist die Suche, in der vielleicht oder ja wahrscheinlich der Hund den sehr viel größeren Teil leistet, aber ja auch Teamwork.
Also das
Ja, ganz enorm.
Wir haben es ja auch wirklich im Buch relativ, also ausführlich, finde ich, deswegen reingebracht, weil es tatsächlich sehr viel damit zu tun hat, was der, also wie du ihn im Blick hast und wie du ihn unterstützt und doch suchen lässt, also ihn doch machen lässt und so weiter. Und auf jeden Fall ist das auch ganz stark davon abhängig, wie der Halter halt damit umgeht, ja.
Ich finde, gemeinsam Spürhundeeinsätze laufen, ist für mich eines der intensivsten Teamarbeitsfahrten, sage ich mal, weil ich dann so intensiv und eng mit meinem Hund zusammenarbeite und er muss sich auf mich verlassen und ich muss mich auf ihn verlassen und wir ziehen nachher unsere Schlüsse daraus aus unserer gemeinsamen Arbeit. Und mir persönlich macht es so viel Spaß, dann so als Team zu verschmelzen mit dem Hund, dass ich denke, es geht gar nicht anders, als wirklich im Team zu arbeiten, ja, und miteinander die Lösung zu finden. Und gerade wenn ich wirklich Einsätze laufe, dann will ich ja auch die Lösung finden und will bei mir die betroffenen Personen, die denken, sie hätten Bettwanzen in ihrem Haus, denen ja auch helfen. Und dann muss ich mich auf meinen Hund verlassen können und er muss sich auf mich verlassen können und wir müssen Strategien entwickeln, wie wir da zusammenarbeiten und dann auch noch mit dem Schädlingsbekämpfer zusammen. Und auch wenn ich das einfach so für mich mache als Spaß und mir so kleine Suchende Aufgaben stelle in der Freizeit, ist es einfach so eine schöne Zusammenarbeit. Ja, und es ist mehr als nur den Hund losschicken und der sucht und ich stehe hier und gucke zu. Auch wenn es am Anfang so aussieht, vielleicht. Und am Anfang auch gut ist, wenn der Hund das lernt.
Ja, es ist ja praktisch, also den Hund zu beobachten, wie er sucht, ist ja, also für mich, wenn der Hund dann sucht, ist es ja eine totale Freude.
Da geht einem immer das Herz auf. Das
Ja.
glaube ich, das haben wir, glaube ich, alle, ja.
Ja, also
Und
ihr sehr viel
dann.
mehr als ich.
Ja.
Aber ich freue mich trotzdem auch.
Ja, schön. Und dann sind wir auch wieder beim Anfang, bei der allerersten Frage oder fast der ersten, wo der Mensch als Fehlerquelle ausgeschlichen werden muss und der Hund muss lernen, selbstständig zu suchen. Ja, muss er. Und er muss lernen, egal was ich tue, er soll seinen Job machen. Aber trotz alledem müssen wir als Team auch arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung, dass wir das schaffen, dass der Hund trotzdem sagt, ich weiß, was ich zu tun habe. Und ich suche meinen Geruch. Und egal, was du tust, ich suche meinen Geruch. Dann, und trotz alledem kann ich auch sagen, super, du suchst deinen Geruch, aber jetzt such auch mal hier und jetzt such mal da und jetzt such mal da. Ja, das heißt, ich halte mich raus und bringe mich trotzdem mit ein.
Und es gibt ja diese Momente, wo ich schon eigentlich auch erwarte, dass er, wenn ich sage, na, können wir jetzt auch hier drüben suchen, sagt, Moment, weil ich habe es gerade in der Nase und ich arbeite es jetzt aus, was ich vielleicht so nicht gesehen habe. Und es gibt ja aber auch die Momente, wo ich sage, du hast jetzt hier rüber zu kommen, weil du weißt nicht, dass da der Abhang so dicht ist, was ich aber weiß. Also, diese Balance zu halten zwischen, wir arbeiten gemeinsam, aber du darfst auch gerne mal selber sagen, nee, Moment, ich muss hier wirklich meinen Job erst machen, weil jetzt, ich hab's schon in der Nase, ne? Und ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung bei der Sache, gerade draußen.
Ja, also ja, vor allen Dingen draußen. Aber drin ist es ja genauso eine Teamsache. Also
Ja, da
ja.
kann ja auch ein heißer Ofen sein oder was auch immer. Und wenn der Hund jetzt an der Wand da entlang sucht und so in seinem Ding drinne ist, ja, dann muss ich ihn trotzdem stoppen können, auch wenn er eigentlich gelernt haben sollte, er sucht. Also wenn er es schon in der Nase hat, soll er es auch wirklich bitte zu Ende suchen, ne? Ja.
Oder wenn ich die Bettwanzen auf einmal rumkrabbeln sehe und der Hund ist so ein Stückchen davor, dann rufe ich ihn auch zurück, weil ich nicht will, dass er sie mit nach Hause bringt in mein Bett.
Ja, genau.
Ja, das ist ja vernünftig. Ja, es
Aber
ist halt
das muss man ja auch üben, vom Geruch abrufen sozusagen. Ja, und alles, was ich vom Hund verlange, am Ende muss ich halt mit ihm trainieren. Sonst kann ich es nicht verlangen.
ja, klar. Ich merke schon, ich kriege Lust, wieder sehr, sehr viel mehr zu trainieren, als ich das in letzter Zeit gemacht habe. Also ich mag, also ihr habt ja im Buch immer wieder eigene Erfahrungsberichte, sowas finde ich total schön. Ich bin so ein praktischer Mensch und mir hilft das dann immer weiter, wenn ich so, ah, das ist meine Erfahrung oder die Erfahrung habe ich da und da gemacht. Mir hilft das total. Und er bringt mich immer noch mal näher an so einen Text auch ran oder was, was ich tun soll. Ich mag jetzt noch so ein bisschen auf eure speziellen Einsatzgebiete gehen, also die Bettwanzen, die Trüffel oder die Borkenkäfer und den Schimmel. Und Michaela, starten wir vielleicht mal bei dir, bei den, wie bist du denn auf Bettwanzen gekommen? Sind ja nicht irgendwie nette Begleiter.
Ach schon, ich habe sie schon mittlerweile ganz lieb gewonnen, muss ich sagen. Auch wenn ich sie nicht freilaufend haben will. Ja, wie bin ich auf Bettwanzen gekommen? Ich wollte immer schon meine Hunde mal ausbilden für irgendwas, also in Sachen Nasenarbeit, wo ich mit was, wo ich es einsetzen kann. Und wo ich auch Geld für nehmen kann. Also ich hatte einfach Lust auch mit meinem, also Hobby zum Beruf machen und meine Leidenschaft auch so einzusetzen, dass ich damit was verdienen kann. Und hatte dann, erst hatten wir die Idee, brünstige Kühe zu suchen. Und da auf die Idee hat mich der Stanley Coren damals gebracht. Auf dem war, bei dem war ich mal auf dem Seminar vor, oh, keine Ahnung, vielen, vielen Jahren damals, der das in Kanada viel gemacht hat. Und dann dachte ich, boah, das ist auch eine gute Idee. Und ich sitze ja an der Quelle auf dem Scheuerhof mit Kühen und Brunst und Kälbern. Und dann haben wir den Lamo damals ausgebildet, brünstige Kühe zu suchen. Und das hat auch funktioniert, aber es war völlig unpraktisch, weil dann musstest du die Kühe sortieren nach Brünstigkeitsstatus und du musstest genau wissen, wie weit sie waren. Und dann sind dir Fehler passiert. Und dann dachte ich, das macht kein Bauer mit. Und für mich auch hier in der Eifel, so die vielen, vielen kleinen Bauernbetriebe, wo ich dann, da würde ich mehr fahren als arbeiten. Deshalb habe ich das dann wieder verworfen. Als er es konnte, habe ich gesagt, so, jetzt ist gut, jetzt machen wir was anderes. Und dann hatte ich irgendwo mal was gelesen von Bettwanzen und das war 2012. Ja, 2012. Und dann hatte ich irgendwie die Idee, ich brauche einen Schädlingsbekämpfer, der mitmacht, weil ich hatte keine Ahnung, wo ich Bettwanzen herkriege. Und habe dann alle Schädlingsbekämpfer im Umkreis von 150 Kilometern angerufen oder angeschrieben und gefragt, ob sie Lust hätten auf so ein Projekt. Und von den 30, die ich angeschrieben habe, haben sich drei gemeldet. Zwei haben gesagt, brauchen wir nicht. Und einer hat gesagt, ich mache mit und mit dem arbeite ich heute noch zusammen. Und wir haben viel Spaß. Ja, und er hat ja auch im Buch auch ein Kapitel geschrieben. Und so bin ich irgendwie an die Bettwanzen gekommen. Und so ist es gewachsen. Und bei uns hier gibt es gar nicht so viele Bettwanzen. Aber wir haben ein paar Einsätze und haben Spaß dabei.
Ja, total schön. Jacqueline, wie bist du denn zu den Trüffeln gekommen und kannst du uns da vielleicht so ein bisschen mitnehmen, in das, wie ist denn der rechtliche Hintergrund mit den Trüffeln, wenn man Trüffel suchen möchte?
Also drauf gekommen bin ich durch meinen Romeo. Das ist ja ein italienischer Trüffelhund. Und mit dem ist so bei mir das Trüffelfieber ausgebrochen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kontrollieren, ob dein Hund wirklich auch natürlich wachsende Trüffel anzeigen kann. Bis jetzt habe ich ja immer nur verbuddelte Trüffel finden können. Und dann bin ich halt auf Wettkämpfe in Frankreich gegangen und war äußerst erfolgreich. Das war so die Trüffelzeit. Denn hier in Luxemburg gibt es Trüffel, es gibt auch Sommertrüffel, aber sehr schwierig zu finden. Und bei den Trüffeln ist es immer so, dass man wirklich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein muss, weil der Trüffel wirklich nur, naja, 3 bis 5 Tage reif ist und dann auch sehr stark riecht. Und wenn man den Zeitpunkt gerade nicht erwischt, dann läuft man durch die Wälder und findet halt nichts. Hier in Luxemburg darf man die Trüffel auch mitnehmen. In Deutschland ist es verboten. Man kann Trüffel suchen, aber auf keinen Fall mitnehmen. Der Trüffel muss im Boden bleiben, der und sollte genauso, die Stelle sollte genauso verlassen werden, wie man sie vorgefunden hat. Das ist so das Rechtliche in Deutschland. Und in der Schweiz, glaube ich, kann man einfach so die Trüffel suchen. In Frankreich auf öffentlichem Gelände auch. Auf Privatbesitz natürlich nicht, aber in Frankreich gibt es viele alte so Schlossgärten und da stehen alte Eichen. Wenn man die Plätze weiß, kann man da gerne hingehen und auch die Trüffel mit nach Hause nehmen. Es ist nie so viel, dass man die verkaufen kann. Man kann sich ein schönes Essen machen und gut ist.
Ja, finde ich, also das ist ja viele, ich meine, der Lagotto ist ja sehr in Mode, sage ich ja mal, so jetzt
Leider.
inzwischen.
Ja.
Und da ist ja bei vielen so diese Trüffelsuche, weil es halt so ein Trüffelsuchhund ist. Aber das finde ich also zumindest für Deutschland halt einfach wichtig zu beachten. Man darf sie einfach nicht mitnehmen.
Genau.
Ja. Michaela, es ist mir noch eine Frage bei dir gekommen. Die Suche von Bettwanzen ist eine Sache von Artensuche, oder?
Eigentlich ist alles, was wir hier machen, eine Sache von Artensuche, weil Artensuche heißt ja, der Hund sucht eine Art, also ein Tier, eine Pflanze. Und da gehören die Schädlinge dazu, da gehören die geschützten Arten dazu, da gehören die invasiven Arten dazu, die Pilze, eigentlich ja alles.
Aha, dann
Also
kann
ich
man da
weiß
auch.
gar nicht, ich glaube, der Begriff Artenspürhund ist auch nicht geschützt, aber der Hund sucht halt eine Art,
Ah ja,
sozusagen, wenn man
okay.
es so übersetzen mag. Und
Schon wieder was
meistens
gelernt.
sind es geschützte Arten oder invasive Arten. Aber ja, Schädlinge werden ja auch viel gesucht, sind auch Tiere, Arten und Pflanzen und Pilze auch.
Ah ja, okay. Katja, wie ist denn, ist Schimmel ist gleich Schimmel? Also, frage ich mal so dilettantisch.
Nee, so kann man es ja nicht sagen. Also ich meine, manche essen ja so gerne ihren verschimmelten Käse oder so. Da stehe ich jetzt nicht so drauf, aber von daher gibt es sehr viele verschiedene Schimmelarten. Und ich sage immer, wir leben eigentlich mit unserem Schimmel ganz gut. Nur manche Arten in der Wohnung und dann auch noch in Mengen ist halt dann der Punkt, wo man dann halt was machen muss. Grundsätzlich haben wir aber Schimmel überall und brauchen ihn auch, weil er ja für viele Zersetzungsprozesse zuständig ist und wir ihn ja auch immer mehr eigentlich auch in verschiedenen Sparten jetzt schon einsetzen, um halt mit Lebensmitteln Dinge zu tun oder was jeder weiß, das Penicillin, was uns ja häufig das Leben rettet. Also ist es ja auch einfach eine Schimmelart und inzwischen fasst man auch zu den Schimmel, zu dem Oberbegriff Schimmel noch bestimmte Bakterien hinzu, die auch sehr schädlich sein können oder halt sehr nützlich, wie man sie auch immer einsetzt oder wo sie auftreten, in welchen Mengen sie auftreten oder welche auftreten. Also von daher kann man definitiv sagen, Schimmel ist nicht gleich Schimmel. Ja.
Ah, wie bist du denn zum Schimmel gekommen? Also ist ja jetzt, es gibt ihn, aber ist ja jetzt auch nicht so was.
Eigentlich muss ich dem Teschen Hilfswerk, glaube ich, Danke sagen, weil die haben 1999 die Rettungshundegruppe hier in Berlin aufgelöst und damals war meine Hündin oder Enne, also circa 2000, da war die gerade ein Jahr alt und eigentlich ein begeisterter Hund in dem Falle halt Trümmersuche anging. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es die nicht mehr gibt, was machst du jetzt? Also wäre natürlich gegangen, dass ich zu einer anderen Organisation gehe, weil wir natürlich andere Organisationen hier in Berlin hatten. Oder dann kam halt jemand auf uns zu, der Wolfgang Lorenz, der halt einer der bekanntesten Schimmelwissenschaftler sozusagen in Deutschland ist, der in Berlin dann gerade so eine Zweigstelle eröffnen wollte, wo er halt für den Berliner Raum auch einen Schimmelpilzspürhund suchte und fragte halt, ob ich mir das vorstellen könnte, den Hund halt umzutrainieren. Und das war dann Ja, war dann für mich sowieso ein bisschen wie bei Michaela, dass ich dachte, damit auch noch Geld zu verdienen, fände ich eigentlich auch nicht schlecht. Ja, wenn ich meine, die macht das so schön und hat da Spaß dran, wobei wir waren, ich und mein Hund nachher ein bisschen enttäuscht, weil wenn man mal so einen Hund draußen erlebt hat, war auch ein Border Collie Mischling, der da natürlich ganz schöne Strecken lief und wirklich Spaß daran auch hatte, sich zu bewegen. Und dann kommst du in so eine Berliner, ja, Zwei-Zimmer-Wohnung, ja, und musst die absuchen. Das ist schon ein ganz schön anderes Einsatzgebiet. Aber wir haben uns halt arrangiert und es war dann halt was anderes und so. Ja, habe ich dann so peu à peu nach ihr halt noch vier weitere ausgebildet. Und inzwischen bilde ich eigentlich nur noch Teams aus und meine sind inzwischen alle in Rente.
Also ein gutes Stichwort, du bildest Teams aus. Wenn jetzt jemand das Buch liest, den Podcast hört und möchte da gerne weitermachen, was bietet ihr denn an Ausbildungen an in diese Richtung?
Also ich habe so eine Spürhund-Ausbildung in Berlin, die größtenteils live läuft. Also bisher war es nur live, jetzt wollen wir umstellen, dass wir auch einmal online im Jahr anbieten und was so in Modulen unterteilt ist, wo die, egal was man eigentlich suchen möchte, wobei wir haben natürlich die meisten, die den Schimmel dann suchen wollen, darin ausgebildet werden, ihren Hund dahingehend zu trainieren. Die meisten machen so 4 bis 6 Module und ja, und haben dann halt die Möglichkeit auch immer weiter. Also sie werden halt durch mich und auch ich habe noch in meinem Team auch noch jemand, die auch einen Schimmelpilzspürhund hat, dann eigentlich ständig unterstützt durch Videoanalysen und so weiter. Also ja, und da haben wir jetzt inzwischen schon einige, die Schimmelpilzspürhunde ausgebildet haben.
Also.
Ja, hier in Luxemburg habe ich das Ausbildungszentrum für Artenschutzhunde. Ich bilde eigentlich die Hunde auf egal was für einen Beruf aus. Hauptsache, es hat was mit der Art zu tun. Das können die Borkenkäfer sein, das können Schlagopfer unter Windrädern sein. Das könnte Jakobskreuzkraus sein. Das sind im Moment haben wir ein Projekt mit Nilgans-Eier. Das sind die unterschiedlichsten Sachen, die wir da am Laufen haben. Und bei uns ist es so, dass wir drei verschiedene Levels haben. Wir fangen alle mit dem Kong an. Das dauert etwa ein knappes Jahr. Dann kommt ein zweites Level, was sehr kurz ist, mit dem Zielgeruch und dann kommt das richtig rausgehen in die reale Welt, in Level 3 bis zum einsatzfähigen Team. Und es sind viele unterschiedliche Rassen und viele unterschiedliche Gerüche.
Was das Ganze ja auch wirklich bunt macht.
Ja, was das ganze Jahr bunt macht und im Winter, wenn es dann sein muss, verziehen wir uns in die Innenräume und suchen Geld. Ist dann die andere Variante.
Genau, da kann ich dann mit einsteigen.
Genau, bei uns, also wir bieten gerade eine Suchhundetrainerausbildung an für diejenigen, die sich im Trainerdasein weiterentwickeln wollen und die Nasen- und Spürhundearbeit an ihre Kunden weitergeben wollen. Das ist dann eher so eine allgemeine Ausbildung. Wie trainiere ich und wie unterrichte ich Nasenarbeit und die verschiedenen Sparten? Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass Leute, Teams zu uns kommen und sagen, wir wollen auch Bettwanzenspürhunde ausbilden oder irgendeinen anderen Geruch, weil, wie Jacqueline schon sagte, auch im Grunde genommen ist es immer das Gleiche. Und dann können wir auch jeden Geruch ausbilden. Und das mache ich im Moment eher dann in Einzeltraining und in Einzelausbildung. Ich bin aber auch gerade noch dran. Ich würde gerne noch online so ein Vernetzungsprojekt machen, wo ich so ein bisschen die Spürhundetrainer der Welt vernetze und dass wir da so ein kleines Trainings- und Vernetzungsprojekt machen online. Das ist aber noch nicht ganz fertig.
Aber es ist schon schön, diese verschiedenen Projekte auch, weil jetzt sind da auch durch das Buch auch mehrere auf mich zugekommen. Also wir haben jetzt auch gerade so ein Projekt mit Brotkäfern, was ich auch spannend finde, was einfach ein Thema wohl auch für Museen und so weiter ist. Und auch aus anderen, also von anderen Arten noch, die jetzt auch auf uns zugekommen sind. Das finde ich schon schön eigentlich, dass jetzt mehr und mehr auch die Idee in den Köpfen wächst, ah, ich habe eigentlich einen Hund und ich arbeite eigentlich in einem Bereich, wo man vielleicht ja auch das suchen könnte mit Hund. Wo ist das? Also das finde ich gerade ganz schön, was sich da jetzt entwickelt.
Ja, und auch so, die Leute, finde ich, werden gerade wach und merken, ah, die Hunde können was. Und ich trainiere ja mit meinen Hunden auch mit Geruchsmuster, dass die Hunde, also ich mache es viel mit Schädlingen und damit ich auch im Schädlingsbereich ein bisschen breiteres Spektrum abarbeiten kann. Und jetzt kommen auch die Leute und sagen mir, ah, könnte dein Hund vielleicht Kartoffelkäfer in meinem Kartoffelacker suchen? Oder könnte er dies oder könnte er jenes? Und das finde ich dann auch total spannend, ja, dass der Schädlingsbekämpfer sagt, ich hätte hier ein Haus mit Papierfischchen, kann dein Hund auch Papierfischchen suchen? Ja, und es kommt immer mehr, ja, oder auch Katja und ich sind ja auch in dem Igermondog-Projekt aktiv, wo wir im Rahmen einer Studie Bürgerwissenschaftler ausgebildet haben, dass sie mit ihren Hunden invasive Pflanzenarten suchen. Und es ist total schön, was die Hunde da alles hinkriegen. Ja, und dass es immer mehr kommt und die Leute immer offener werden und wach werden und sagen, ach, guck mal, man kann die Hunde auch einsetzen für nützliche Dinge, nicht nur für Huscheln.
Das haben wir ja auch in unserem letzten Kapitel nochmal so ein bisschen aufgegriffen, dass wir eigentlich auch schön finden, wenn halt der Familienhund irgendwelche Sachen suchen darf, weil das macht ja dem Hund eine Riesenfreude. Und wenn er dann zum Beispiel Plastik im Wald sucht, dann macht es der ganzen Welt Freude, ja. Das, oder am Strand oder so, ja. Wie schön wäre es, wenn alle, die mit ihren Hunden am Strand unterwegs sind, definitiv wenigstens ein Stück Müll mitnehmen, dann wäre der Müll da weg, ja. Also von daher, und die Hunde haben Spaß, sie sind noch besser ausgelastet. Also es ist doch eigentlich für alle wirklich nur zum, also eigentlich wirklich was, was wir noch viel mehr brauchen können.
Also mir kommt jetzt, ich ziehe jetzt gerade eine Schleife, weil mir das gerade so einfällt. Also bei den Assistenzhunden ist es ja auch so, dass die viel mehr jetzt nach außen gehen, also dass die viel mehr mitgenommen werden dürfen. Und ich selbst bilde Therapiebegleithunde aus und arbeite jetzt in einem Projekt mit, wo es darum geht, einen Hund auf einer Intensivstation einzusetzen. Also wo ich so denke, also es hat jetzt nichts mit Suche zu tun, aber offensichtlich ist, kommt so das Thema Hund immer mehr und dass man ihn immer mehr mit hinnimmt, also und mit einsetzt.
Und auch wirklich einsetzt. Und ich finde schon, wir unterhalten uns da ja sehr viel darüber, dass sehr viele Hunde ja nicht mehr so gezüchtet werden, wie wir es uns eigentlich wünschen würden. Und das liegt vielfach daran, dass sie zu nichts mehr eingesetzt werden, dass sie eigentlich nur auf der Couch verkümmern. Und wir eigentlich da für die Hunde auch was tun würden, wenn wir wieder mehr hätten, die auch echt eine Aufgabe hätten.
Ja, ich glaube, da würden sich die Hunde freuen. Und die Menschen hätten total Spaß. Also es ist natürlich Arbeit, das muss man sagen. Ja, das kriegt man nicht geschenkt. Aber man hat einfach extrem Spaß dabei. Das muss man einfach so sehen.
Ja.
Ja, und die meisten Hunde lernen das total schnell. Ja, wenn ich sie ein paar Mal gut belohne und sie Spaß haben, dann lernen sie total schnell, einen Geruch zu suchen. Da bin
Ja.
ich immer wieder erstaunt, wie schnell es geht. Bei den meisten Hunden. Ja.
So, zum Thema Spaß, du hast vorhin Geruchsmuster gesagt, Michaela, da ist mir noch ein Wort eingefallen, und zwar Geruchsmemory. Und das fand ich toll. Mag jemand von euch das kurz erklären, weil das für mich regt sich natürlich sofort mein Spielergeist. Was versteht man unter Geruchsmemory?
Eigentlich versteht man darunter bloß, dass der Hund den gleichen Geruch suchen soll wie den ich ihm unter die Nase gehalten habe. Ja. Das heißt, in meinem Fall, wenn ich ihm Papierfischchen unter die Nase halte, soll er auch Papierfischchen finden. Wenn er Kartoffelkäfer unter die Nase gehalten wird, soll er auch Kartoffelkäfer finden und anzeigen. Wenn er japanischen Knöterisch vor die Nase gehalten bekommt, dann soll er auch japanischen Knöterisch finden und anzeigen. Das heißt, er soll lernen, das und das ist das Gleiche wie beim Memory auch und finde das Gleiche. Und man kann das natürlich auch, wir hatten ja in dem ersten Buch von Viviane und mir das Schnüffelstunde, beziehungsweise das große Schnüffelbuch. Da sind ja auch viele so Spielchen drin und da hatten wir auch ein großes Memory-Spiel drin, wo verschiedene Gerüche versteckt werden oder auch ausgelegt werden. Der Hund kriegt das erste unter die Nase gehalten, sucht das Gleiche und kriegt dann das nächste wieder unter die Nase gehalten und sucht da das Gleiche. Und da kann man ja auch total schöne Sachen machen, ohne dass ich Einsätze laufe. Ja, für mich und meinen Hund alleine oder für Vorführungen.
Genau.
Ja.
Also, genau. Also, an einem Geruchsrad ist es natürlich toll, wo man das ausprobieren kann. Aber
Ja, da
auch
kann man es auch
ansonsten.
gut.
Ja, genau. Ja, super. Gibt es bei euch noch irgendwas, wo ihr sagt, das sollte jetzt unbedingt noch in den Podcast rein? Dann habt ihr jetzt die
Jetzt
Möglichkeit zu
oder
sagen, ja, ich finde, das muss unbedingt noch hier mit rein. Darüber haben wir nicht gesprochen. Also es gibt natürlich noch Unmengen, über das man sprechen könnte,
also
aber.
ich würde gerne noch sagen, dass es einen Höllenspaß gemacht hat, mit Michaela und Jacqueline zusammen dieses Buch zu erarbeiten. Weil das hat man ja auch nicht immer.
Ja.
Ich fand, wir haben unglaublich effektiv und einfach immer mit guter Laune und haben uns unglaublich gut ergänzt. Also danke nochmal. Und auch danke nochmal an unseren Verlag, ja. Also das kann man ja auch gar nicht häufig genug sagen, weil ohne den wäre nämlich dieses Buch auch nicht so geworden, so toll wie es ist. Also auch danke an den Kühners Verlag.
Ja.
Richtig. Und ich habe mir immer ein Buch gewünscht, was schön ist. Und meine Bedingung war ein schönes Buch und viele, viele Fotos. Und da bin ich total stolz drauf, dass wir, ich glaube, 260 Fotos oder so da drin haben. Und davon sind vielleicht 15 von anderen Menschen und alle anderen haben wir drei fotografiert. Ja, und das finde ich auch großartig, sowas hinzubekommen. Dass wir das so gut bebildert haben. Also ich finde es großartig bebildert,
Ja,
mit
das kann
so
man
vielen
nur
schönen
so sagen, auf
Fotos.
jeden
Ja,
Fall.
ja.
Und so viele verschiedene Hunde, was uns wirklich ja auch
Ja,
ein Anliegen war, dass wirklich jeder also sieht, okay, es ist egal, ob ich den Chihuahua habe oder die Dogge, ich kann auch mit denen was machen. Ja.
und den
Und
Kühners Verlag finde ich auch total klasse. Da erscheint im Herbst ja auch ein Buch von mir.
genau. Ja.
Ja, also ich werde in den Shownotes zu den Ausbildungen, die ihr anbietet, verlinken. Ja, damit, wenn da jemand mehr wissen möchte, dann kann er sich da Informationen holen und ich verlinke auch zu mir, zu meiner Webseite, wenn jemand mehr zu mir wissen möchte. Dann bedanke ich mich jetzt total und von Herzen bei euch für dieses tolle Gespräch und dass ihr uns da mitgenommen habt in die Welt dieses Buches und eure Leidenschaft.
Vielen Dank an dich.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Susanne.
Ja,
Und
sehr
alle
gerne.
Zuhörer auf, raus mit euch, auf ins Schnüffelparadies sozusagen.
Genau. Hopp, hopp.
Habt Spaß.
Auf jeden Fall, ja. Tschüss.
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 Tschüss.